Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Der Österreicher mit den langen Haaren, so bezeichnet sich Paul Lanzersdorfer und er findet, Marken sollten nicht einfach nur bekannt sein, sie sollten geliebt werden. Paul hat vor über 20 Jahren gemeinsam mit seinem Freund Robert Bogner Pulp Media gegründet. Heute begleitet das Team Unternehmen im gesamten Dachraum dabei, aus Marken echte Love Brands zu machen. Mit Geschichten, die Menschen nicht nur erreichen, sondern emotional bewegen. Ein entscheidendes Werkzeug dabei ist natürlich Video, kombiniert mit Social Media, Community und immer öfter auch echten Erlebnissen außerhalb des Screens. Ja, und wir sprechen heute darüber, warum Video beim Aufbau von Love Brands eine so wichtige Rolle spielt, weshalb Video und Social Media gemeinsam besonders kraftvoll sind und warum ausgerechnet in einer immer digitaleren Welt Live-Marketing plötzlich wieder an Bedeutung gewinnt. Grüß dich, Paul. Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Servus Florian, danke, dass ich da sein darf.
Ja, dann lass uns mal loslegen und zwar nicht mit unserem Thema. Warum nicht? Ganz einfach. Super, ne? Weil ich stelle meinen Gästen am Anfang immer so drei Einstiegsfragen und du, der du dich ja garantiert hervorragend vorbereitet hast und alle meine Podcast-Folgen auswendig kennst, hast das natürlich auch gewusst. Ich wusste es doch, genau. Ja, dann lass uns mal starten. Und zwar die erste Frage direkt so früh am Morgen, schwer philosophisch. Stell dir vor, eines Tages, wir müssen ja alle mal irgendwann das hiesige Leben verabschieden oder den Löffel abgeben oder wie immer man das auch bezeichnen möchte. Und das wird bei uns beiden ganz, ganz spät sein. Und dann schaust du vielleicht zurück auf den heutigen Tag und sagst dir, Mensch, also zu dem damaligen Zeitpunkt, da gab es diese eine Fähigkeit, die habe ich noch gar nicht beherrscht, das konnte ich noch gar nicht, diese eine Sache, aber echt geil, dass ich mich da noch hingesetzt habe und bis zum heutigen Tag, bis zum Ende meines Lebens das noch gelernt habe. Welche eine Sache ist das, wo du sagst, die will ich noch unbedingt lernen und können?
Ich habe mir nichts vorab überlegt. Das heißt, die Frage trifft mich jetzt tatsächlich aus heiterem Himmel.
Das ist auch Sinn der Sache.
Richtig.
Das nennen wir dann Interview.
Das Geile ist, ich habe gedacht, es geht in eine völlig andere Richtung, als du angefangen hast mit der Frageaufbereitung. Eine Fähigkeit, die ich heute noch nicht habe, die es aber schon gibt, oder? Das ist nämlich ganz
ist
wichtig.
Ist egal. Weil ich das Wichtigste nämlich, für dich.
Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass es ganz viele Fähigkeiten gibt, die wir uns noch zulegen müssen, von denen wir noch keine Ahnung haben, dass wir sie brauchen werden. Das kann sein, dass die irgendwo schon schlummern und irgendwo schon Menschen sitzen, die diese Fähigkeit haben oder daran arbeiten oder das schon wissen, dass die ganz wichtig werden. Aber das ist noch nicht bei mir angekommen. Und ich fand immer ganz geil, was Ali Maloji, ich weiß nicht, ob dir der was sagt, gesagt hat, nämlich, wenn du ein Kind fragst, was es mal werden will, ist das eine ziemlich absurde Frage, weil erstens ist das Kind schon was und zweitens gibt es zu dem Zeitpunkt Berufe noch gar nicht, die, wenn das Kind dann erwachsen ist, vielleicht extrem wichtige Berufe sind. Mein Job vor 20, 25 Jahren, wenn du jemanden sagst, ich bin Social Media Manager oder mache Social Media Strategien, ich mache Videomarketing im Online-Bereich, da haben die Menschen keine Ahnung davon gehabt, was das sein soll und was das ist. Und das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Darum glaube ich, ich kann die Frage insofern nicht beantworten, weil ich noch nicht weiß, was eine ganz wichtige Fähigkeit sein wird. Ich denke, dass es damit zu tun haben wird, wie man die Mischung aus KI und zwischenmenschlicher Konversation, wie man da die Balance hält. Ich glaube, das wird wichtig werden.
Mhm. Aber du kannst ja auch ganz banal, also ich sag mal, Antworten sind, ich möchte noch Bogenschießen lernen oder Chinesisch. Also es geht gar nicht um technische Dinge, sondern wirklich etwas, wo du sagst, boah, also was ich auch oft habe, ist, ich würde mal gerne Gitarre spielen lernen oder ähnliches. Also es ist gar nicht so abstrakt gemeint, sondern wirklich sehr pragmatisch, aufs eigene Leben bezogen.
Ich bin vor ein paar Wochen auf der Bühne gestanden und habe Comedy gemacht. Oder Kabarett, wie man in Österreich sagt. Und das war das erste Mal in meinem Leben, überhaupt keine Erfahrung drin gehabt. Und das fand ich extrem cool und das möchte ich noch besser können. Das möchte ich wirklich lernen.
Super. Das sind wir doch, Punktlandung. Haben wir doch genau, beziehungsweise zwei Aspekte und eine valide Antwort.
Und eine Fähigkeit, ich möchte schnelle Antworten geben können lernen.
Kleine Situationskomik am Rande. Ja, deshalb kannst du direkt wieder üben bei deiner nächsten Antwort. Stell dir vor, eines Tages kommt eine gute Fee und sagt, Paul, Mensch, hier, was kostet die Welt? Du kannst dir aussuchen, wie du deinen Arbeitsplatz gestalten möchtest. Also Geld und Ort spielt keine Rolle. Du kannst arbeiten, wo du willst. Du kannst machen, was du willst, mit wem du willst und wie du willst. Ja, und was wäre dein absoluter Traum? Ich habe eine einzige Bitte, weil jeder Zweite sagt, ich finde das schon toll, was ich hier mache. Dann hast du aber deinen Kopf nicht weit genug aufgemacht. Es geht wirklich darum, mal für sich selber zu spinnen. Also ich sage mal ein gutes Beispiel, ein Freund von mir, der sagte mir, sein Vater hat ihm gesagt, du musst immer in deinem Leben das machen, was dir Spaß macht. Also glücklicherweise hat mein Vater mir das auch gesagt, nicht alle Kinder haben das Glück, mach immer das, was dich was angeht und finde jemanden, der dich dafür bezahlt. Und dann sagte mein Kumpel, das ist toll, jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der mich für Skatspielen bezahlt. Ne, also in die Richtung geht's. Ja. Ne? Hat er leider nie gefunden, aber so rein hypothetisch. Also wo würdest du am allerliebsten arbeiten und was?
Also die ganz kurze Antwort ist, ich würde gerne wo arbeiten, wo ich Zugang zum Meer habe. Ich finde nämlich das Meer, was als Österreicher absurd ist, aber in einem Binnenland, hat eine unfassbar beruhigende Wirkung auf mich. Also ich fahre eigentlich, wenn wir auf Urlaub fahren, immer ans Meer. Das muss nicht unbedingt ein Badeurlaub sein. Das kann auch, ich bin sehr oft im Norden auf Urlaub, einfach nur aufs Meer rausschauen. Und das ist der Ort, an dem ich wirklich, wirklich gerne arbeiten würde, dass ich jederzeit sagen kann, so, jetzt fahre ich raus, setze mich an die Küste, schaue aufs Meer raus und habe vielleicht noch den Laptop mit zum Arbeiten dort. Oder einfach nur, um auszuspannen. Mhm. Das war schon wieder keine kurze Antwort. Aber ich möchte das noch ergänzen, was du Spaß hast. Da gibt es ja diesen Ikigai-Ansatz, den ich extrem gut finde. Dinge, die dir Spaß machen, Dinge, die du gut kannst, Dinge, die die Welt braucht und Dinge, wofür du bezahlt wirst. Wenn du etwas findest, das alle vier Voraussetzungen erfüllt, dann hast du ein erfülltes Leben, sagt Ikigai. Und danach strebe ich eigentlich ziemlich. Weil nur weil du etwas gerne machst, heißt das noch nicht, dass du es gut kannst. Und das, finde ich, ist bei manchen Menschen ein bisschen ein Problem.
Das stimmt. Mir ist gerade eingefallen, ich kenne den Ansatz, aber schon oft von gehört. Mir sind die vier Punkte allerdings nicht so präsent immer gewesen oder jetzt gerade auch nicht. Ich habe gerade festgestellt, ich kann das für mich sagen mittlerweile. Also es war echt ein langer Weg, 25 Jahre. Und auch die letzten Jahre nach Corona, weil es dann nochmal komplett alles umgewirbelt hat. Aber ich mache jetzt das, was mir wirklich Spaß macht. Die Gewichtung ist jetzt, also es macht mir alles Spaß. Sag mal, die Gewichtung ist, es gibt Dinge, die machen mir mehr Spaß und andere weniger. Das ist aber normal, aber da ist eine Entwicklung auch drin. Aber ja, ich kann das für mich echt sagen. Und mehr kann ich auch nachvollziehen, absolut.
Ich bin auch, glaube ich, sehr nahe dran an dem.
Ist man ja tendenziell als Selbstständiger schon... Meistens eher, weil wer macht sich mit einem Thema selbstständig, was er so richtig ätzend findet. Dass man damit kein Geld verdient, das habe ich 16 Jahre in der Musik- und Medienbranche erlebt. Da bin ich ja zum Glück raus, zumindest in der klassischen. Aber ansonsten, ich kenne keinen Selbstständigen, zumindest in meinem Umfeld, der sonntags sagt, boah, morgen muss ich arbeiten gehen. Also dann haben die meisten sich einfach beruflich schon wieder verändert. Aber spannend, dass du mehr, also mehr kann ich nachvollziehen, habe ich in 2,5 Wochen wieder, freue ich mich sehr drauf, da fahren wir 3 Wochen nach Spanien und ich meine von unserem Haus aus, das ist ja das Schöne, wenn du so Ende der Saison fährst, so wenn dann kaum noch Leute hinfahren, du kriegst halt tolle Häuser für einen schmalen Taler. Wir sind nicht direkt am Meer, wir sind so ein bisschen im Hügel, aber wir gucken aufs Meer und da freue ich mich schon drauf, morgens mit Kaffee aufs Meer gucken. Hat für mich aber auch den gleichen Effekt wie in Bergen, ich war seit Ewigkeiten nicht in Bergen, aber diese beruhigende Wirkung hat es für mich da auch.
Ja, ich darf nicht sagen, dass ich die Berge nicht so sehr schätze, weil sonst muss ich mir einen Pass abgeben, aber Meer ist Meer.
Ja gut, du bist es wahrscheinlich auch gewohnt. Das ist ja genauso, hier wo wir wohnen, hier in Walldorf, das ist am Rand der Eifel. Hier ist der Nürburgring auf der einen Seite in 25 Minuten, in 10 Minuten bist du am Rhein, in 20 Minuten an der Mosel. Alle Leute, die hier hinkommen, schwärmen, ihr wohnt da, wo andere Menschen Urlaub machen. Ja, und trotzdem gehe ich selten raus in die Natur oder gucke mir die Gegend an. Mhm. Ich bin total happy, wir haben eine Freundin von uns, die hat sich in der Corona-Zeit in der Eifel hinterm Nürburgring, in so einem kleinen Feriendorf, auch auf so einem Hügel gelegen, mitten im Wald, hat die sich ein Ferienhaus gekauft. Und die ist halt selten da und freut sich immer, wenn jemand hinfährt. Wir können also jederzeit da hinfahren. Und das ist halt, da habe ich die Eifel und die Gegend hier, die ich eigentlich sehr liebe, dann auch mal wirklich schätzen gelernt. Weil das ist genau diese Wirkung, die auch mehr auf mich hat. Wir sitzen da, wenn Joanna und ich da hinfahren. Jetzt ist es für Oktober wieder für eine Woche geplant. Es ist 45 Minuten weg von uns. Eigentlich kannst du andauernd hinfahren. Aber dann sitzen wir im Esszimmer, am Esszimmertisch zum Arbeiten und dann guckst du seitlich raus über so einen langen Balkon, über die gesamte Breite des Hauses. Und das ist wirklich im Hang, in den Bäumen. Du guckst einfach nur Bäume. Du hörst zwar Autos und du siehst die Nachbarn abmachen, aber du siehst nur Bäume. Und ich merke da richtig, und deshalb kenne ich diesen Effekt, kann ich nachvollziehen von mir auch, wenn ich mich da hinsetze, habe ich das Gefühl, mein Gehirn fährt runter. Also es wird alles ruhiger und langsamer und entspannter und da kommen neue Gedanken.
Ich glaube, dieses Bewusstsein brauchen viel mehr Leute. Also es ist die Welt ist so durchgetaktet und damit meine ich nicht durchgeplant, sondern für alles, was du machen willst oder was sich dir anbietet, gibt es nicht vorgeschriebene, aber definierte Möglichkeiten, wie du das machst. Und das Geile an Natur ist, dass sie einfach keine Agenda hat. Also du schaust aufs Meer oder in die Bäume oder in die Berge oder irgendwo hin, wo nichts vorgeplant ist. Und das brauchen wir, glaube ich, damit unser Hirn nicht durchdreht.
Hm. Ja, aber es stimmt. Also ich meine, guck dir Beiträge bei LinkedIn an oder auch bei Instagram, was ich wesentlich schlimmer finde. Also ich finde Instagram ganz furchtbar, muss ich ehrlich sagen. Ich bin erst seit einem Jahr dort halbwegs aktiv und ich gucke mir wenig bis keine anderen Beiträge an, weil das verstört mich immer nur, diese Reizüberflutung und dieses du musst und jeder ist nur am Pitchen und andauernd geht's, du musst deinen Körper optimieren, du musst deinen Schlafen optimieren, du musst deinen Tagesablauf optimieren, du musst dein Marketing optimieren. Dann denke ich mir immer so, ein Scheiß muss ich, also sorry, aber ich lebe noch nie in meiner Stadt. Also ich kann immer wieder nur betonen, wie glücklich ich bin. Selbst meine Frau, die in Warschau geboren und in Köln aufgewachsen ist, die sagt das auch, wir sind so froh, dass wir in so einem kleinen 800-Seelen-Dorf wohnen, weil hier ist halt alles noch ein bisschen ruhiger. Ne?
Ja. Also ich habe nie in einer Großstadt gelebt. Aber in mehreren Städten so um die 200.000 Einwohner. Und ich finde, das ist eine sehr angenehme Größe, weil du die Infrastruktur hast, um einen Lebenskomfort zu haben. Also keine Ahnung, du kannst ins Kino gehen, du hast Konzerte, wo du eine Auswahl hast an unterschiedlichen Konzerten, also rein von der Kultur her. Schon mal interessanter, du hast Krankenhäuser und alles Mögliche, was du brauchst. Das finde ich an dieser Größe super. Es ist aber noch nicht so groß, dass du das Individuelle völlig verlierst, finde ich. Ja.
Kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite kann ich nur sagen, auch wenn hier nicht viel los ist, wobei für so ein kleines Dorf passiert ja jede Menge. Ich glaube, wir hatten mal 13 Vereine, jetzt sind es, glaube ich, noch 9. Und früher gab's so ab April, also es fängt im Januar schon an, dass die Freiwillige Feuerwehr am 4. Januar oder so ein Neujahrsgrillen macht. Also es sind dauernd irgendwelche Events. Das haben wir am Anfang, als wir hingezogen sind, auch viel genutzt. Klar, es ist immer so ein bisschen inzestös in Anführungsstrichen, man trifft immer die gleichen Leute. Dann gab's auch mal Theater hier und sonst was und Konzerte und ich habe irgendwann angefangen, das alles komplett zurückzufahren und mich halt mehr mit mir und meiner Aufgabe im Leben so zu beschäftigen. Und ich glaube, in der Stadt, ich habe das von einem sehr guten Freund miterlebt über viele Jahre jetzt, der ist aus einem Dorf in eine Kleinstadt und von da nach in eine Großstadt gezogen. Und das Erste, wo er es gemerkt hat, war am Geldbeutel. Nicht, weil einfach die Miete teurer ist, weil er plötzlich für Dinge Geld ausgegeben hat, weil die Verlockung so war. Und auch der Fokus, weil er war es nicht gewohnt. Wenn du es gewohnt bist, ist es sicher was anderes, aber er war es nicht gewohnt. Der Fokus auf sein Leben hat sich völlig, also wie soll ich sagen, der ist nicht mehr so klar gewesen. Werden mich natürlich viele Städter jetzt wahrscheinlich lünchen und steinigen, aber mit zunehmendem Alter finde ich es spannender, immer mehr Ruhe zu haben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir sind ja auch beruflich super viel unterwegs. Also ich glaube, die 100 Hotelübernachtungen haben wir locker geknackt dieses Jahr. Deshalb ist es vielleicht auch nochmal ganz gut, den Gegenpol zu Hause zu haben. Ne?
Ja, ich finde die Abwechslung, genau, die Gegenpol, das finde ich eigentlich, also für mich ist das wichtig und ich brauche das im Leben, dass nicht immer alles genau gleich ist. Und ich möchte nicht diese Geschwindigkeit einer Großstadt haben und dieses Überangebot, diese Reizüberflutung, die möchte ich nicht immer haben. Ich würde es aber auch nicht genauso wenig befriedigend finden, immer nur die absolute Ruhe und Abgeschiedenheit. Mhm. Also das Leben irgendwo als Einsiedler in einem Wald mit autark und Selbstversorgung, das kann schon nett sein für ein paar Wochen, aber als Leben würde mich das, nein, das wäre nicht meins.
Bin ich bei dir. Mein Vater hatte mal die Idee, wirklich tief in der Eifel ein Haus zu kaufen, ein altes Forsthaus. Da war ich so 13, 14 und sich so, naja, nicht aus der Welt zurückziehen, aber halt eine Ruhe. Und ich bin wahnsinnig geworden damals in dem Alter. Was soll ich da? Jetzt kann ich sie dann nachvollziehen. Ich würde es nicht machen. Also ich bin zu sehr ein sozialer Mensch und ich liebe es gerade hier im Dorf auch, wenn du mal zu Freunden gehst und dann spontan auch versagst, dass du nach Hause laufen kannst und das nur 5 Minuten sind und überhaupt, dass so eine Nähe da ist. Aber Beispiel, wir waren jetzt Montag in Berlin, hatten einen Workshop, waren wirklich Sonntagabend um 11:30 sind wir angekommen, sind Montag nach dem Workshop wieder losgefahren nach Hause. Sonntag früh dachte ich noch, um Gottes Willen, jetzt nach Berlin, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, eine Großstadt und sonst was. Montag früh, als wir zum Kunden gefahren sind, meine ich zu Jana so, ach guck mal, ist ja eigentlich was schönes Wetter, eigentlich ist Berlin doch echt eine coole Stadt, um Gottes Willen nicht, um da zu wohnen, aber es ist, diese Abwechslung ist halt echt schön, ne, also. Ja. Und dann fährst du raus und dann denkst du wieder so, ah, okay, jetzt haben wir aber langsam wieder, reicht wieder. Also Abwechslung, du bringst es auf den Punkt, das ist es, das brauche ich genauso. So, dann die last but not least, die dritte Frage, wir haben ein schönes Trikolon hier. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne begegnen und was hättet ihr gesprochen, wenn sie nicht mehr lebt oder was würdet ihr sprechen, wenn sie noch lebt?
Das kann ich relativ schnell beantworten. Zumindest den ersten Teil, Dave Grohl von Foo Fighters oder Nirvana oder Scream, je nachdem, oder auch Queens of the Stone Age. Der hat ja viel gemacht. Der ist so ein bisschen ein Vorbild für mich. Nicht im Sinne von, weil ich unbedingt Rockmusiker werden will, aber weil er extrem geile Musik macht, weil er ein sehr vielseitiges Leben hatte. Und ich das Gefühl habe, dass er extrem am Boden geblieben ist. Also ich finde den mega sympathisch in ganz, ganz vielen Dingen, die er macht. Selbst wenn er einen Fehler macht, wofür er jetzt vor 2, 3 Jahren in den Medien war, finde ich, ist er sehr souverän damit umgegangen. Und ich würde mir da nie rausnehmen, ihn deshalb zu bewerten, weil ich die Hintergründe überhaupt nicht kenne und fand das trotzdem sehr souverän, wie er umgegangen ist. Und ich würde genau über das mit ihm sprechen. Oder nicht. Ich würde mit ihm so ein Gespräch führen wie mit dir. Über alles Mögliche, Gott und die Welt. Ich glaube, ich würde ganz wenig über die Nirvana oder Foo Fighter Zeit reden oder die Musik. Also das Musikbusiness, sondern eher die Musik selbst, weil es ein wichtiger Teil seines Lebens ist. Darum glaube ich, wäre Musik natürlich ein Thema. Aber mir geht es nicht darum, wie es ist, ein Rockstar zu sein oder so. Das finde ich eher, ja, da kann man sich genug Filme anschauen, wo man einen Eindruck davon bekommt. Aber mit dem würde ich gerne reden. Und ich denke, dass es ein sehr, sehr langes Gespräch werden könnte, ohne dass jemand von uns beiden verarrt werden würde.
Kann ich mir gut vorstellen. Und aus meiner Erfahrung mit prominenten Musikern, ich hatte auch mit einigen zu tun, hier und da auch aus manchen Szenen auch im Coaching, weil ich ja früher Workshops und Coachings zum Thema Musikproduktion gemacht habe, die hatten alle keinen Bock, darüber zu reden. Also ja. Das ist ja wie der Konditor, der hat irgendwann auch keine Lust mehr, Kuchen zu backen oder so Sachen. Also es ist genauso, wir werden regelmäßig gefragt auf irgendwelchen Partys, habt ihr nicht Lust? Ich spiele Gitarre und Bass und Joanna singt ja und spielt Klavier und habt ihr nicht Bock was zum, nee. Könnt ihr vielleicht die Technik, auf jeder zweiten Feier, ihr habt doch so Technik, können wir uns was leihen? Und ich sage immer schon zu Joanna, boah, bitte biet das, also ist nicht böse gemeint, aber das halt, ne, ich hab da keinen Nerv mehr zu. Oder du bist auf einer Party und dann heißt es ja, ach, kannst du mal nach dem Sound gucken oder so, weißt du, das ist lieb gemeint, ich will auch keinem vom Kopf stoßen, aber das ist halt, irgendwann willst du auch Feierabend haben. Und das habe ich bei vielen, vielen, Musikern, Musikproduzenten auch erlebt, die hatten eigentlich gar keinen Bock, über Musik zu reden oder so. Klar, wenn die bei mir im Coaching waren, schon, aber beim Mittagessen auch noch irgendwie, ne? Also kann ich sehr gut nachvollziehen.
Weißt du, was cool ist? Ich habe ja eine Agentur, die auf Video spezialisiert ist oder wo Video ein ganz, ganz wichtiger Teil ist. Und ich selbst habe aber relativ wenig Ahnung davon. Also ich habe im Zuge meines Studiums eine Grundausbildung gemacht und ich liebe es, zu theoretisieren über Filme und Storytelling und Aufbau, aber von Kameratechnik habe ich sehr, sehr wenig Ahnung. Und jetzt hat das relativ schnell geändert, dass mich jemand gefragt hat, hey, kannst du da filmen und kannst du das aufnehmen? Weil am Anfang oder ein paar Mal habe ich nicht Nein gesagt und die haben es alle bereut, dass sie mich gefragt haben.
Ja. Ja, auch das kann ich gut nachvollziehen, ne? Also es ist ja genauso, mir hat mal mein erster Mentor nach dem Studium, mit dem ich dann auch Produktionstechnik zu tun hatte, hat gesagt, du, im Studio ist es, oder bei der Produktion ist es am Ende 90% Psychologie und 10% Technik und sowas. Da kommt es gar nicht drauf an. Es sind andere Dinge viel wichtiger. Die Gesamtidee, die Performance, die Technik ist völlig unwichtig. Leute, die nur über Technik reden, die haben entweder keine Erfahrung mit Produktion oder wenig Erfahrung oder sie denken halt, und das habe ich sehr, sehr häufig erlebt, also in den 16 Jahren, in denen ich meine Trainingsfirma hatte, waren bestimmt, also locker die letzten 14 Jahre, fast ausschließlich Hobbymusiker bei uns in den Seminaren oder zum Großteil. Es wurde immer mehr, weil die Profis entweder zu mir ins Einzelcoaching gegangen sind oder die hatten schlicht und ergreifend einfach das Geld dafür nicht. Muss man echt sagen. Also viele Profimusiker haben noch nicht mal irgendwie 400-500 Euro für so ein Seminar gehabt. Und die ganzen, ich sag mal, Laien, die wollten immer Technik wissen. Die wollten, wie stellst du das ein, welchen Knopf bedienst du da? Und die hatten wenig Interesse am Gesamtbild, weil dir natürlich der Blick darauf fehlt und die Erfahrung. Du musst einen gewissen Erfahrungsschatz haben. Und das ist das, was ich auch, wie gesagt, bei prominenten Musikern erlebt habe. Denen geht's gar nicht. Also weißt du, bei Gitarristen zum Beispiel, da fragt einer, welche Gitarre, welche Saiten und sonst was. Ist doch völlig egal, der Ton entsteht im Kopf. Mit der Idee und durch die Finger und sonst was, du kannst mir jede Gitarre geben, die macht nicht den Sound. Und das ist bei Studiotechnik genauso, bei Kameras genauso. Ein Profi kann aus allem was rausholen, wo ein Laie mit einer teuren Technik nichts draus machen würde. Also von daher völlig irrelevant. Und ja, aber ganz ehrlich, von Kameraeinstellungen habe ich auch keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich jetzt ein Schock für viele Leute. Ich habe Kameratechnik, Studios konzipieren, Technik von Audiotechnik, Einstellung, Raumakustik, alles Prozesse. Aber wie jetzt, also ich weiß, wie man Weißabgleich macht, ich weiß, was eine Blende ist und so, aber meine Frau ist die Videografin. Die macht in 5 Minuten eine Kameraeinstellung, die ist der Hammer und da brauche ich 2 Stunden, damit es halbwegs okay ist. Und die schimpft auch immer mit mir, wenn ich bei Kunden schon mal anfange, so, die kommt immer erst am Ende bei den Studioeinrichtungen dazu. Was hast du denn da wieder für einen Schrott eingestellt? Ja, aber ich brauche es ja auch nicht, ne? Also man muss nicht alles können.
Ja.
Ja, dann lass uns doch mal über das Thema des Tages sprechen. Love Brand ist natürlich ein spannendes Thema, eine große Überschrift. Ist auch für unsere Kunden interessant, denn Video sorgt in seinen ganzen Facetten ja auch dafür, dass ein Unternehmen nicht einfach nur eine unpersönliche Fassade ist. Wie würdest du den Begriff Love Brand im Vergleich zu einer, ich sag mal, normalen Marke definieren? Was macht den Unterschied?
Also Love Brand ist man ab dem Moment, ab dem es jemanden gibt und natürlich je mehr, desto besser, die sagen, das ist meine Marke. Extrem gutes Beispiel finde ich Bier, zumindest in Mitteleuropa, Österreich, Deutschland, Tschechien, wo du eine sehr starke Verbreitung vom Bierkonsum hast und egal, wen du fragst, jeder hat eine Biermarke, die er als seine oder ihre Marke bezeichnet. Und das macht einen Unterschied aus. Wenn du in den Supermarkt gehst und es ist ein Bier im Angebot und daneben ist deine Marke und die kostet eigentlich mehr. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, 90% würden in einem Blindtest den Unterschied nicht merken, aber trotzdem greifst du zu deiner Marke. Das ist dann eine Love Brand.
Mhm. Ich muss gerade schmunzeln, ich war mit meinem besten Freund vorletzte Woche Sonntag auf dem Grillkurs. Mhm. Männer grillen, Barbecue. Und der Kursleiter, ich glaube sogar recht prominenter Koch, der hat uns am Anfang ziemlich schockiert, weil dann war schön warm, mittags um 12 gab es ein Bierchen. Der meinte, es gibt Blindtests. Weizen und sowas natürlich nicht. Das kriegt man schon hin, aber Pilz bis hin zu alkoholfreien Varianten haben Leute im Blindtest nicht unterscheiden können. Da waren alle geschockt. Mein bester Freund meinte direkt so, jetzt müssen wir das mal auch testen im Nest, das steht noch aus. Das gleiche soll angeblich auch bei Weinen sein. 6 Grad Rot- und Weißwein können 50% der Probanden keinen Unterschied feststellen. Auch da steht noch ein Test aus, da wir große Weinliebhaber sind. Ich kann das bestätigen.
Zwischen Rot und Weißwein, das 50% hast du gesagt, das überrascht mich tatsächlich. Ja. Aber bei Bier finde ich es einfach immer wieder witzig, da ist das männliche Ego so angekratzt, wenn du das jemand sagst. Nee, also ich würde den Unterschied auf jeden Fall merken. Diese eine Marke würde ich auf jeden Fall rauskennen. Und ich habe noch keinen, ich habe schon Blindtests mitgemacht, wo einzelne Personen tatsächlich extrem gut waren, das herauszufinden. Aber da spielt Marketing so eine unfassbar große Rolle. Und die meisten Menschen wollen das nicht zugeben, wie sehr Marketingopfer sie da sind. Das meine ich nicht mal böse. Aber die überschätzen sich dann maßgeblich, was die Geschmacksnerven auf der Zunge und auch die Nase spielt da ja eine Rolle, wie geschult das Ganze ist. Also mein Cousin ist Biersommelier und hat da Meisterschaften gewonnen und so weiter. Die erkennt natürlich die wesentlichen Unterschiede auseinander und kann dir vielleicht die Marken auch unterschiedlich benennen, aber der 0815 Biertrinker wird da grandios scheitern, da bin ich mir ganz sicher, da gehe ich jede Wette ein und vielleicht verliere ich eine von 10 Wetten, aber ich gewinne in Summe auf jeden Fall.
Hm. Kann ich mir gut vorstellen, ich habe das gleiche bei Rotwein, also klar, ich kriege es schon mit, wenn ein Wein gut ist. Also spätestens am nächsten Morgen. aber er kommt auf die Menge an. Also Anna und ich, wir machen uns halt immer einen Spaß. Wir waren jetzt im Juli, waren wir in Südfrankreich im Urlaub. Und wir machen uns immer einen Spaß und ziehen dann durch die Supermärkte und gucken in den untersten Reihen die billigsten Flaschen. Also nicht Tetrapack, sondern ne, so Landwein und Tafelwein.
Eins drüber, ja. Ja.
Genau, und dann hast du dann eine Flasche Wein. Wir haben jetzt einen gefunden, einen Côte du Rhône. Der kostet in Frankreich 3,30 Euro die Flasche. Hier ist er so bei 8, 9 Euro. Fand ich auch sehr spannend. Das war der absolute Knaller. Und dann war ein Angebot, 2 Flaschen, da kostet jede Flasche irgendwie 1,80 Euro. Also, wo du sagst, wie können die das überhaupt noch? Mir wurde das dann erklärt, das hat mit der Lage zu tun, weil es halt keine Hänge sind, sondern Felder und einfach die Technologie ermöglicht das und der Weinkonsum in Frankreich in der Masse. Aber wir haben, darf man gar nicht laut sein, ich glaube 30, 40 Flaschen Rotwein aus Frankreich importiert. Also nicht nur für uns, auch für unsere Freunde so. Und verschiedenste Sorten, viel Côte du Rhône, aber wirklich alles kreuz und quer aus Südfrankreich. Boah, und dann hast du so einen Abend mit irgendwie 5, 6 Freunden und machst dann so mal 3, 4 Flaschen auf. Und irgendwann merkst du so, welcher war jetzt eigentlich der Beste? Also wenn er nicht sauer ist und korkig und eklig. Ne? Deshalb, ich bin auch da vorsichtig. Ich weiß, ich habe mit 3 Weinsommeliers gesprochen in den letzten Jahren, wo ich gerade französischen Rotwein lieben gelernt habe. Und alle haben mir, das würden sie wahrscheinlich öffentlich niemals sagen, alle das Gleiche gesagt. Letzten Endes ist nur eins wichtig, dass es dir schmeckt.
Ne? Ja, also. Und selbst da spielt Marketing eine Riesenrolle. Also wenn du eine das klassische Weinverkostungsproblem, ich bin mal von einer Weinverkostung und ich glaube, das hat jeder, der da schon mal war, erlebt, mit einem Auto voll Weinkisten mit Wein nach Hause gefahren und da gab es einen Wein, den ich extrem geil fand, den haben wir weggeschüttet, weil er einfach nicht trinkbar war. Und was auch noch eine Rolle spielt, ist das Ambiente, in dem du das nimmst. Ich war jetzt in Irland und dort ist Guinness natürlich die Marke. Und also irre, wie stark Guinness da in der nationalen Identität verankert ist. Und dadurch, dass du in jedem Pub Guinness bekommst, also die gleiche Marke, fangen die Iren an, dass sie sagen, in diesem Pub schmeckt das Guinness besser als in dem Pub daneben, weil da spielt der Zapfhahn eine Rolle und so weiter. Und was ich auch geil finde, ich habe Guinness natürlich schon früher mal probiert, aber in Irland schmeckt es besser. Und wir sind zurückgekommen, haben uns Guinness im Supermarkt gekauft. Es kommt nicht auf dasselbe. Ich muss es jetzt mal probieren, wenn es vom Fass kommt, ob das einen Unterschied macht, und habe schon rausgesucht, wo ich das machen kann. Aber das spielt alles, spielt dabei mit, wie du das Ganze dann wahrnimmst, wie deine Zunge darauf reagiert und wie du sagst, das ist wirklich köstlich. Und mir hat mal ein Sommelier gesagt, wenn ich dir sage, da ist eine Ananasnote drinnen, dann wirst du Ananas schmecken.
Genau.
Weil man dem Sommelier dieses Wissen einfach zuschreibt und dann sucht man danach und das Gehirn ruft automatisch, okay, wie schmeckt ein Ananas? Und allein dadurch, dass es abruft, während man trinkt, glaubt man, es schmeckt danach. Also ja, Marketing spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle und ganz viele Leute sagen, aber ich bin nicht beeinflussbar vom Marketing.
Mir fällt gerade was ein, was ich aus meinen Seminaren von früher noch erlebt habe. Ich habe ganz häufig dann mit den Teilnehmern bei mir im Studio gesessen. Wir haben uns dann bekannte Produktionen angehört, um mal zu analysieren, wie sind die eigentlich aufgebaut. Weil für die meisten Leute, wenn die sowas hören, ist genauso beim Wein, dann ist es eine relativ eindimensionale Vorstellung. Ach, da spielt eine Gitarre, da spielt das. Da ist aber viel, viel mehr los, dass dann 10 Gitarren gedoppelt sind. Und es ist schon ein wahnsinniger Aufwand, was man so nicht hört. Und das Spannende war, das ist jetzt nicht Marketing, aber allein der Hinweis darauf, wenn ich Leuten gesagt, hör mal jetzt an der Stelle hinten rechts, da ist so dieses Ding, Ding, Ding und das. Und dann beim zweiten, dritten Mal, stimmt, jetzt höre ich's. Und dann haben auch viele das verifiziert und haben gesagt, und da passiert noch das und das und das und das. Also gerade der Hinweis darauf, ne, bringt Menschen erst dazu, manchmal Dinge wahrzunehmen, die vielleicht vorher gar nicht sind. Und das ist ja das, was letzten Endes im Marketing auch passiert. Ne? Also, und weil du gerade sagtest, Guinness, ich finde, Guinness ist ein super Beispiel. Da gab es ja, ich glaube, ein oder zwei Staffeln gab es bei HBO oder irgendwo, gab es in den letzten Jahren, gab es auch eine Serie darüber, über die Familie. Die ist nicht so ganz hundertprozentig authentisch, da ist auch ein bisschen dazu erfunden worden. Oder was bei Netflix, Amazon Prime, ich weiß nicht. Über die Gründung, ne, die Gründung nicht, das war, glaube ich, die Kinder des Gründers von Guinness.
Okay.
Also die Zeit irgendwann im 19. Jahrhundert spielt. Und es ist nicht 100% authentisch, gerade auch so was die Lebensgeschichte der Kinder betrifft, haben sie da ein bisschen erfunden. Aber es war trotzdem, und das hatte ich damals nachgeguckt, ziemlich nah dran, was so die Bedeutung von Guinness einfach in Dublin und im Land selber bedeutet, was sie für eine Macht hatten, aber auch wie sehr sich die Leute damit identifiziert haben, weil es halt einfach, ja, wir sind Guinness so ungefähr, ne?
Genau.
Von daher. Vielleicht einer der ersten Love Brands, die es auf diesem Planeten gab. Was würdest du sagen, wenn jetzt einer sagt, boah, klasse, wir sind jetzt ein mittelständisches Unternehmen im Bereich XYZ. Also für uns wäre auch geil, wenn einer sagt, ich möchte Schrauben kaufen. Und sagt einer, also ey, von ABC werde ich niemals Schrauben kaufen, weil XYZ meine Marke. Egal, was sie rausbringen, ist meine Marke. Also kenne ich bei mir selber auch. Ich bin Volvo-Fahrer seit vielen Jahren, aus guter Erfahrung. Mhm. Unser Dicker hat jetzt 400, wir haben einen XC90, wir müssen immer viel transportieren. Der hat 444.000 Kilometer auf dem Tacho.
Wow.
Fährt wie eine Eins.
Geil.
Ein bisschen Probleme natürlich hier und da, muss gewartet werden, aber super. Meine Kinder haben Volvo, ich habe selber noch, mein Firmenwagen ist auch ein Volvo. Volvo ist meine Marke. Ich würde keinen neuen mehr kaufen, muss ich ehrlich sagen. Die gefallen mir nicht. Aber das habe ich bei mir selber auch. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt dieses mittelständische Unternehmen bin, weil das ist ja meine Zielgruppe und das möchte erreichen, dass seine Kunden sagen, ich bleibe bei denen durch dicken Dünnen, auch wenn mal was schief läuft, weil das macht ja eine Love Brand auch aus. Ne? Also ich finde die E-Volvos finde ich ganz furchtbar, sehen meiner Meinung nach zum Kotzen aus, unabhängig von Antriebsart, die gefallen mir nicht. Aber trotzdem würde ich gucken, ob ich mir zukünftig einen anderen kaufe, weil es ist meine Marke. Mhm. Ist das eine Sache, die man, die Frage beantwortet sich quasi selber, aber ich stelle sie trotzdem, die man strategisch planen kann? Also man sagen kann, ich arbeite da genau hin oder entsteht das aufgrund von Eigenschaften? Also bei Volvo ist zum Beispiel, ich habe super Erfahrung mit Zuverlässigkeit und Sicherheit gemacht. Das ist ja auch das, wofür die Marke auch immer stand. Also kann ich es einen Teil durch Qualität und Angebot steuern? Wird es hauptsächlich durch Marketing gesteuert? oder ist es unkontrollierbar?
Also es ist definitiv kontrollierbar. Was nicht möglich ist, ist aus einem beschissenen Produkt und einer beschissenen Firmenkultur eine Lovebrand zu machen. Du schaffst es bis zu einem gewissen Grad, den Anschein einer Lovebrand zu machen, wenn du extrem, extrem viel Geld rein oder rauf wirfst. Aber früher oder später wird das auf den Kopf fallen und wieder eingehen. Ich finde, Volvo ist ein extrem cooles Beispiel. Du hast auch Sicherheit genannt. Und Volvo hatte mal in den USA eine Kampagne, The Safest Car in the World, kam nicht so gut an und haben dann umgeändert auf Known to be the Safest Car in the World, was gleich viel besser funktioniert hat, was ich sehr interessant finde. Also Sicherheit ist bei Volvo enorm wichtig. Und das zweite Beispiel, das du genannt hast, sind Schrauben. Und ich finde, auch bei Schrauben ist es so, zumindest bei mir, ich habe erst vor ein paar Jahren angefangen, ein bisschen so Hand zu werken, mir eine Werkstatt eingerichtet und habe dann rumgefragt, okay, welche Schraubenmarke soll ich kaufen? Und da war es ganz eindeutig Spax-Ding und ich kaufe jetzt nur noch die. Also es gibt die sind ein, da ist genau der Punkt. Daneben sind Schrauben, die billiger sind, aber ich nehme trotzdem die, weil ich, und ich kann das nicht mal verifizieren, aber ich gehe davon aus, dass die Qualität einfach viel, viel höher ist. So, wie kann jetzt eine Marke, ein Mittelstand oder auch ein kleines Unternehmen sagen, wie werde ich zu einer Lovebrand? Das, was das ganz Wichtige ist, ist, dass sie überlegt, wofür sie steht. Ich weiß, das klingt, jemand, der sich länger mit Marketing beschäftigt, kommt zu dem Punkt, wo er das abgedroschen findet, das Why, also ob es Ask for Why oder Purpose Marketing oder Purpose Driven, keine Ahnung, hat viele Namen, aber das ist schon ganz wichtig. Wenn ich sage, mein wichtigster Faktor ist die hohe Qualität oder mein wichtigster Faktor ist die Nachhaltigkeit, wie es bei Patagonia ist zum Beispiel, oder mein wichtigster Faktor ist die Sicherheit, wie es bei Volvo ist. Wenn ich so etwas habe und das ist nichts, was ich erfinden kann, was ich sage, hey, ab sofort, ich fange jetzt an, ich bin die, wir sind die, die billigste Videoproduktion, die du im deutschsprachigen Raum finden kannst. Und bisher war das nicht mein Antrieb. Dann wird es nicht funktionieren. Aber wenn ich sage, wenn ich so lange hinschaue, warum mache ich das? Warum kaufen Kunden bei mir? Warum bin ich über viele Jahre hinweg zumindest erfolgreich genug, dass ich nicht das Licht ausmachen muss? Wenn ich das gefunden habe, dann kann ich auf das ganz gut aufsetzen. Das ist die erste Zutat. Ich muss einfach wissen, was ist das eine Antriebsding, was mich ausmacht und was meine Kunden auch schätzen. Mhm. Das zweite ist dann die Emotion, die daran geknüpft ist. Und es gibt ja die sechs Kernemotionen. Wer den Film Alles steht Kopf gesehen hat, der weiß sofort, welche ich meine. Und der ist extrem, extrem gut, der Film. Und jetzt gibt es, kann ich auf eine dieser sechs Kernemotionen extrem gut anspielen. Und je besser ich herausgearbeitet habe, was meine Kernemotion ist, desto besser kann ich damit arbeiten, das als Lovebrand auszuarbeiten. Und ganz selten ist es nur, ja, meine Kernemotion ist, keine Ahnung, Ekel oder meine Kernemotion ist Freude oder ich bin auf irgendetwas wütend und darum nehme ich das, weil hin und her. Sondern meistens kommt noch immer gleich eine Geschichte dazu. Und da sind wir dann schon beim dritten Punkt. Wie erzähle ich die Geschichte der Marke, damit ich diese Kernemotion auslöse? Und da bist du dann schon mittendrin im Lovebrand machen und du kannst es nicht von null, also für ein beschissenes Produkt, für eine beschissene Kultur aufbauen. Aber wenn das, was da ist, wenn du das in Bahnen lenkst, dann kannst du das sehr stark beeinflussen und sehr stark verstärken, den Hebel, den du ohnehin schon hast.
Erklärt auch, finde ich sehr schön, warum Video da so ein wahnsinnig wichtiges Kommunikationswerkzeug ist, weil es halt das Ganze sichtbar macht. Also ich finde mich gerade in vielen Dingen, die du gesagt hast, wieder und auch gerade in Bezug darauf, sich selber beziehungsweise bei mittelständischen Unternehmen ist es ja nicht nur eine Person, es sei denn, es ist jetzt wirklich vom Inhaber geführt und der ist so der Leuchtturm, aber auch die Kultur eines Unternehmens wirklich sichtbar zu machen, weil wir hatten das am Montag in dem Workshop, das war total spannend, da sagte die Social Media Managerin, also ein Grund, warum sie jetzt beim Thema Video da unbedingt weitermachen wollen, auch ein Studio einrichten wollen, ist halt einfach, sie haben so viele Beiträge mit tollen Aussagen ihrer Kunden, wer auch immer, aber das sind Textaussagen. Und eine Textaussage, ne, einfach eine Texttafel, da kannst du reinschreiben, was du willst. Das klingt dann abgedroschen, weil es einfach eine Floskel ist. Und heute überlegst du dann auch beim Lesen, ist das echt, ist das KI? Hat der das wirklich gesagt? Es wird ja gelogen wie gedruckt im Internet, muss man einfach auch sagen. Und gerade Social Media, also das hat jeder schon mal erlebt, also nirgendwo, wie heißt es schön, nirgendwo wird mehr gelogen wie in der Liebe und im Spiel. Ich würde mal sagen, Social Media wird mehr gelogen. Und wenn sich jemand da hinstellt und mit seinem Gesicht in der Kamera eine Aussage abgibt, dann ist das doch viel vertrauenserweckender als eine Texttafel. Und gerade wenn es um Werte geht oder wofür stehe ich. Also ich meine, das natürlich bei, es gibt ja einen bekannten, ich will den Namen jetzt nicht nennen, bekannten Babynahrungshersteller, wo der Gründer immer gesagt hat, dafür stehe ich in meinem Namen. Da wusste jeder, dass der nicht in der Küche steht und das Zeug anrührt. Aber das war über Jahre die erfolgreiche Kampagne der Firma, ne? Weil er selber sich hingestellt hat und gesagt hat, dafür stehe ich in meinem Namen.
Absolut.
Bedeutet nichts. Also, ich meine, das war jetzt meines Wissens nach war er kein Einzelunternehmer, sondern trotzdem eine GmbH und hat persönlich nicht gehaftet. Aber es ist ein Standing.
Ja, und also der Ruf des Namens Hip, jetzt hab's ich gesagt, aber der steht sehr wohl auf dem Spiel. Also da gab es ja jetzt vor kurzem, wenn ich das richtig im Kopf habe, einen Skandal oder einen Erpressungsversuch oder irgendeine Rückrufgeschichte. Ich habe es nicht ganz, ganz genau verfolgt. Aber wenn du das sagst, dafür stehe ich mit meinem Namen, dann halten dich die Leute auch, die nehmen dich da beim Wort. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man rechtlich verklagt wird, sondern dass man in der Gesellschaft das Ansehen gewinnt oder verliert.
Ja, definitiv. Was würdest du sagen, wenn jetzt ein Unternehmen sich Gedanken darüber macht, wir möchten jetzt den nächsten Schritt gehen zur Love Brand und auch eingesehen haben, weil mein Podcast, da geht es ja ums Thema Videokommunikation, dass sie da mit Video arbeiten wollen. Was wären so die ersten drei Tipps, die du geben würdest, worauf man sich konzentrieren sollte oder welche Formate da wichtig sind? Oder ist das völlig, völlig individuell, wo du sagst, ja, das hängt davon ab, was die Zielgruppe ist? Also grundsätzlich B2B ist bei meiner Zielgruppe die Zielgruppe in den meisten Fällen. Was wäre so dein erster Ansatz, wenn einer dazu dir kommt und sagt, ich bin ein mittelständischer Schraubenhersteller? Sagen wir es mal so.
Also die Antwort ist immer, es kommt darauf an. Das ist ja schon mal klar. Das lernt man im Marketing in der allerersten Stunde. Vorlesung, antworte immer mit, es kommt darauf an. Und je länger ich in dem Bereich arbeite, desto mehr stimme ich dem Ganzen zu. Am Anfang fand ich es witzig und mittlerweile finde ich, ja, es ist tatsächlich so, weil wenn du gerade im Marketing allen die gleiche Lösung anbietest, dann kann sich niemand hervorheben und schärfen und das Profil schärfen. Und letztendlich geht es ja darum, wenn ich eine Love Brand mache, dass ich ein scharfes Profil habe. Was sehr interessante Werkzeuge sind, das eine ist der Imagefilm, den viele als Tod gesehen haben, der klassische Imagefilm. Ja, wenn es ein 0815 KI-Rotze Imagefilm ist, dann bringt der genau gar nichts. Aber grundsätzlich, du kannst mit Video enorm stark Emotionen auslösen. Also ich glaube, kann sein, dass ich mich täusche, aber ich glaube, ich habe noch nie beim Lesen eines Textes zu heulen begonnen, aber sehr wohl bei einem Film mit den Tränen gekämpft. Mhm. Weil Video einfach dadurch, dass es sowohl visuell als auch auditorisch die Reize gibt und dann über die Zeit hinweg einen Charakter aufbaut, die genau die Hormone in dir ausschütten lässt, die dazu führen, dass das viel intensiver wirkt, als wenn du es nicht sehen und hören gleichzeitig würdest. Und da kannst du den Imagefilm enorm stark nutzen. Und mit Imagefilm meine ich nicht eben das, ja, wir sind das und das und wir stehen für und dann drei Buzzwords.
Genau das nämlich, ja.
Das meine ich damit gar nicht, sondern tatsächlich ein Video, das auf der Webseite ist oder auch im TV läuft, oder beim Streaming-Anbieter deines Vertrauens oder selbst wenn es ein längerer Spot ist, der auf YouTube läuft. Die Videos, die Emotionen auslösen und die Information, die du transportieren willst, an Emotionen koppeln. Das sehe ich als Imagefilm. Also wenn ich eine Software mir runterladen will und ich gehe auf die Webseite und ich habe dort einen kurzen Film, dann schaue ich mir den sehr gerne an, weil es für mich so der Pitch ist, was habe ich von dieser Software? Also ich suche gerade zum Beispiel eine alternative Notiz-Software und da habe ich mir ein paar Videos angeschaut und da merkt man sehr schnell, was ist mir sympathisch und was nicht. Und es gibt ja tausende Anbieter, die solche Erklärvideos rausrotzen und wahrscheinlich mit KI geht es jetzt noch viel leichter. Und die sind wir alle nicht in Erinnerung geblieben. Aber es gibt ein paar, wo ich mir einfach dachte, hey cool, die haben eine nette Idee dazu daran geklammert. Und das bleibt dann in Erinnerung. Und das ist jetzt beim Schrauben genau das Gleiche. Also wenn ich Schrauben verkaufe für einen Hobby, da muss ich mich schon mal überlegen, ist das für einen Hobbybereich oder ist das für einen Profibereich? Verkaufe ich die im Baumarkt oder sind die nur kaufbar für Profiunternehmen? Und je nachdem, was ich mache, gehe ich anders an die Sache heran. Wenn es nur für Profiunternehmen ist, dann schaffe ich das nur, dass ich das Vertrauen gewinne, wenn andere Profis sagen, wie gut das ist. Und,
Auf jeden Fall.
Und im Hobbybereich kann ich vielleicht ein gutes Ergebnis versprechen. Ich kann sagen, hey, wenn du diese Schrauben nimmst, dann hält das, was du da zusammenschraubst damit. Und das reicht dir dann schon. Vielleicht sieht man irgendeinen, natürlich wird man in den Videos einen Handwerker sehen, der das auch zusammenschraubt und der wird nicht wie jemand wie ich aussehen, sondern der wird, keine Ahnung, im Blaumann da auftreten und vielleicht sogar einen Helm aufhaben und irgendwie, keine Ahnung. Aber da ist das Videotestimonial einer Baufirma oder eines Handwerksbetriebs nicht ganz so wichtig für den B2C-Bereich, wie es im B2B-Bereich ist. Und das sind so die verschiedenen Werkzeuge, also Imagefilm, Testimonial-Video, dann Social-Media-Content, also so dauerhafter Content, die alle auf das Thema Brandlove einzahlen, wenn sie die gleiche Geschichte erzählen.
Ich finde es super, dass du einen Imagefilm erwähnt hast, weil mit dem stehe ich auf dem Kriegsfuß. Das ist nicht aus persönlichen Gründen, sondern einfach, weil ich regelmäßig in Unternehmen, ich bin ja viel im Mittelstand unterwegs. Und natürlich ist gerade in der heutigen Zeit, klingt immer so blöd, aber wir haben ja jetzt halt immer noch nun mal wirtschaftliche Krisenzeit, ist immer das Thema Budget die Frage. Also da wird jedes Mal gesagt, ja, wir müssen gucken, ob das Budget passt, ob wir uns das leisten können. Mhm. Wir reden jetzt bei einem Projekt mit uns nicht von 10.000, 15.000 Euro. Und dann frage ich immer, habt ihr einen Imagefilm? Und wenn jemand aus der Geschäftsführung nicht anwesend ist oder auch nicht der Marketingleiter, dann fangen viele schon an, ich sage mal Marketingmitarbeiter aus der Unternehmenskommunikation an, unruhig zu werden, drucksen rum und grinsen. Und dann frage ich böse, wie ich bin, immer, na, ist das bei euch auch so ein Geldgrab? Ja. Und versauert er auch irgendwo auf der Webseite? Ja. Und geht es auch nur darum, dass ihr die tollsten und besten Seite 1956 gegründet wurde und euer Gründerfall? Ja. Das sind die Imagefilme, wo ich sage, lasst den Mist, weil das kostet meistens einen Haufen Geld mit Drohnenflug und hast du nicht gesehen. Das Schlimmste war, macht man das heute noch überhaupt, vielleicht in Konzernen mit Schauspielern zu arbeiten? Ich kenne das so noch aus meinem Studium, da habe ich nichts mit Film zu tun gehabt, aber am Rande habe ich es mitbekommen, da gab es auch einen Filmstudiengang oder auch von befreundeten Schauspielern und Sprechern, die dann für solche Filme gecastet wurden, wo ich mir denke, was hat das mit dem Unternehmen zu tun? Da muss der Jupp, da muss die Elsa zu sehen sein und dann weiß ich, der Fritz oder wie sie auch heißen, aber nicht irgendein Schauspieler. Also das ist die Art Imagefilm, die total witzlos ist, meiner Meinung, weil sie kostet wahnsinnig viel Geld und zahlt nur auf eins auf, ein hochpoliertes Image. Und das, was du sagtest, ich habe gerade einen Imagefilm von einem Hotel und Gasthof aus Kärnten gesehen. Ich glaube bei Instagram, also Imagefilm. Ne? Also war schon professioneller gemacht. Aber da hat der Hotelier sich selber eigentlich ziemlich in die Pfanne gehauen. Ne? Irgendwie so von wegen Arbeitssicherheit bei ihm Unternehmen und überhaupt. Ja, also bei den Überstunden könnt ihr euch überlegen, ob ihr die am Wochenende macht oder während der Woche. Also, aber mit dem Grinsen immer, sehr humorvoll. So ging ziemlich in die Richtung Stromberg, ne? So ein bisschen Fremdscham. Mhm. Aber am Ende dachte ich, das am Schlussbild haben sie es durchgezogen, nicht am Ende irgendwie einen auf heile Welt gemacht. Dachte ich, ja. Aber es ist ja ziemlich klar, dass das nicht so ist. Weil wenn das so wäre, dann wird, also wenn die wirklich so drauf wären, ich meine, wer ist so blöd und glaubt, dass die, ne, also ihre Mitarbeiter wirklich so schlecht behandeln? Gut. Ich merke schon, ich habe Fehler gemacht. Ne? Da fällt mir Einstein rein. Die Größe des Universums, die Unendlichkeit des Universums und die Unendlichkeit der Blödheit von Menschen. Gibt sicher Leute, die es ernst nehmen. Aber am Ende ist es mir hängen geblieben. Ich erzähle dir davon, währenddessen ich andere Videos gesehen habe, da wo ich noch gar nicht mal weiß, worum es ging. Weil das war witzig. Es war witzig und ich dachte mir, das ist doch geil. Also wenn ich jetzt in der Gegend da wäre, ich würde das sogar suchen, weil das so witzig war, das Video. Ich würde in das Hotel gehen, weil ich will den Kerl kennenlernen, der so einen Mut hat, das zu machen.
Ja,
und das absolut. Ist ein cooler Imagefilm.
Absolut. Also, weil du vorhin Schauspieler gesagt hast, es kommt wiederum, kommt darauf an, welche Art Imagefilm du machst, weil wenn es wichtig ist, dass ich die Mitarbeiter dort sehe, weil die, keine Ahnung, weil es eine Dienstleistung ist, wo ich mit diesen Mitarbeitern zusammenarbeite oder weil es eine vertrauensbildende Maßnahme ist, dann brauche ich natürlich die echten Mitarbeiter. Das wäre schon schräg, wenn ich jetzt für Pulp Media einen Imagefilm machen würde und dann würde ich da Schauspieler einstellen und nicht mich selbst zeigen. Das wäre wirklich komisch. Aber wenn es ein Produkt ist, wo ich mit der Firma, mit der Produktionsfirma vielleicht überhaupt nichts mehr zu tun habe, warum soll ich da keine Schauspieler nehmen, die das professionell darstellen? Jeder TV-Spot ist ein Imagefilm. Die Zusammenarbeit mit Influencern, mit Creatern sind auch Imagefilme. Alles zahlt in das Image ein und darum, also ich glaube, was du gemeint hast, ist, es muss passen zur Geschichte. Und wenn es nicht passt und ich nehme dann einen Schauspieler, nur weil der hübscher ist als ich, der Geschäftsführer, und stelle den dann hin und will dann Vertrauen in mich aufbauen, dann ist weird, ja. Das funktioniert.
Ja, das ist, was ich meinte. So die klassischen Imagefilme, die es ja auch im Mittelstand gab, dieses, ne, wir sind Hochglanz und toll und überhaupt, und dann laufen da ein Haufen gut gekleidete, hübsche Menschen, am besten noch in den nagelneuen Blaumännern durch die Produktion, wo alles geputzt ist und sauber und perfekt, und man denkt sich so, das schreit nur schon von weitem, ist es nicht authentisch. Bei Werbefilmen, wo, wie du schon sagtest, die Personen, die zu sehen sind, nichts mit dem Unternehmen zu tun haben müssen. Ich meine, wenn eine Firma für ein Auto wirbt, ist ja klar, dass da nicht der Peter, der da am Fließband steht, oder der CEO Richtig. Von dem Unternehmen drin sitzt. Ne? Ich habe mich wirklich bezogen auf den klassischen Imagefilm, weil, wie gesagt, wir im Mittelstand viel mit mittelständischen Unternehmen zu tun haben. Und wirklich, bei fast jedem Unternehmen sagen mir auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da wurde jetzt in den letzten 4-5 Jahren wurde neuer gedreht, der hat ein Schweinegeld gekostet, aber das wird rausgehauen, das ist ein anderes Thema, kann man auch sagen, messen. Dass Messen wichtig sind, will ich gar nichts gegen sagen, aber bei vielen Unternehmen hat sich beim Thema Messe bis heute auch nichts geändert. Da werden Riesenbudgets rausgehauen, da wird wenig flankiert mit Video oder das Ganze mal ein bisschen moderner gedacht. Es gibt halt so gewisse Marketingmaßnahmen, das hat man halt immer so gemacht im Mittelstand, und da wird nicht drüber nachgedacht. Und bei neuen Themen, gerade auch Video oder auch Social Media, kennen Sie sicherlich auch, da wird sich dann geziemt, so, da wird sich dann so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob wir das Geld für ausgeben, aber so ein Imagefilm, der dann auf der Webseite versauert. Geh auf jeden mittelständischen Maschinenbauer. Auf jeder zweiten Seite siehst du so ein Imagefilm, wo du denkst, der sagt gar nichts aus. Ne?
Absolut. Und das, ja, das finde ich traurig. Und dann wirst du keine Love Brand. Dann wirst du eine normale Marke. Bleibst du dann. Aber das zieht sich ja generell auch durch. Also Messen hast du jetzt genannt, unterschreibe ich dir zu 100%. Also weil es da plötzlich am Werbebudget möglich ist und wenn man dann selber weiß, worüber man verhandelt hat und welche Mini-Beträge. Was ich auch immer ganz witzig finde, und Marken, die TV, also für TV-Spots sind Marken bereit, ich sage jetzt einfach mal Faktor 10 auszugeben. Und wenn sie, also sie sind dann der Meinung, wenn sie sagen, ja, aber das wird nicht im Fernsehen laufen, das ist kein TV-Spot, dass es dann in der Produktion billiger wird. Und das finde ich immer lustig, weil was ist der Unterschied? Das ist ja nur das Medium. Und also da, ich finde, da merkt man sehr schnell so kleinkarierte Marketing-Menschen, die irgendwo eingesetzt sind, auch bei riesigen Marken. Und wo es dann heißt, hey, nächstes Jahr müsst ihr Budget einsparen und ihr habt weniger Budget zur Verfügung. Und die fangen dann damit an, dass sie sagen, ja, okay, wir machen keinen TV-Spot. Das heißt zwar nicht, dass sie keinen Spot produzieren, das heißt nur, er wird nicht auf TV ausgespielt. Und weil TV einfach extrem pervers teuer ist, ist man dann der Meinung, okay, dann darf die Produktion auch nicht so viel kosten. Und das finde ich da immer witzig, also weil du so Geldgräber angesprochen hast. In Marketing ist in den letzten wahrscheinlich 100 Jahren so viel falsch gemacht. Oder? Nein, eigentlich in den letzten 50 Jahren, seit den goldenen Ära von Marketing, ist so viel falsch gemacht worden und so viel Wasser ausgeschüttet worden, wo wir jetzt ein bisschen wieder dagegen arbeiten müssen, finde ich.
Mhm. Ja, beim Essen ist zwar jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber nur mal als Impuls. Ich habe ja in den letzten Jahren sehr viel mit Vertrieblern zu tun gehabt. Das Thema interessiert mich. Ist für mich natürlich als nicht ursprünglicher Vertriebler auch wichtig und spannend. Und was ich regelmäßig gehört habe, also bei jedem kleinen Mittelständler ist ja eher das Thema, wenn jetzt der Laden noch nicht brummt wie verrückt, dass er an neue Kundenkontakte rankommt oder im neudeutschen Leads. Und ich habe so oft schon gehört, bei etablierten Marken auf Messen, dass die Leads ohne Ende haben, die am Ende aber dann gar nicht nachtelefoniert oder nachgefasst werden. Das ist auch so eine Sache, wo bei Messen, und ich lese auch regelmäßig bei Kontakten bei LinkedIn, die sich auf sowas spezialisiert haben, dass das immer noch gibt. Also gerade Messen ist je nach Unternehmen, und ich bin überhaupt nicht gegen die Messen, gar nicht. Also ich bin selber ja auch auf Messen. Ich finde es super spannend, weil wo triffst du einfach so viele Menschen und wo hast du die Möglichkeit, auch so viel Content zu produzieren? Ist ja der nächste Punkt, ne? Aber es ist halt in so vielen Köpfen ist dann so eine Eingefahrenheit. Also als Beispiel mal, du kennst ja unser Pop-Up-Studio, auch so ein mobiles Studio, wo wir auf Events sind mit. So, und wir vermieten das ab und an noch, aber die Grundidee war nicht, es zu vermieten. Machen wir als Dienstleister, haben wir auch ein paar Veranstaltungen, ja. Aber eigentlich gucken wir lieber, wo ist ein interessanter Kongress, wo ist eine interessante Messe, wo wir sagen, Veranstalter, ihr dürft das Studio Zeit X, also mindestens 50% der Zeit, dürft ihr das nutzen. Wir nehmen mit euch hier Interviews, Testimonials und so auf. Dafür kriegen wir halt einen Stand und die entstehenden Kosten, Reisekosten teilt man sich halt. Du glaubst doch nicht, dass das funktioniert. Also ich habe bei manchen Events Jahre gebraucht, wo dann Vertreter dieser Events auf einem anderen Event das gesehen haben, erstmal geschnallt haben, was für Möglichkeiten das sind. Wenn du mit den Leuten redest, ich habe gerade wieder, bin wieder Kontakt mit jemandem, der ein großes Marketing-Event veranstaltet, sehr bekannt. Ja, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, weil so ein Stand, der bringt uns ja ein paar tausend Euro, ja, das ist ja völlig wurscht. Überleg doch mal, was du da an Content kriegst. Du hast was völlig Neues, weil die, mit denen wir das machen, die sind alle völlig begeistert, weil sie sagen, ich habe auch so ein Event, da sind wir beim Live-Marketing, ich habe die Leute live da, ich kann mir die holen, kann sagen, sag mal was dazu. Und das ist was anderes, als wenn einer jetzt als rasender Reporter über die Messe läuft, das ist nochmal, du kannst einen richtigen Experten-Talk machen und. Da sind viele so im Kopf so festgefahren. Ne?
Mhm.
Und da finde ich gerade so klassische Formate mal überdenken, auch bei Events, das würde mal gut tun, weil ja, Budget wird wahrscheinlich nicht mehr werden in den nächsten Jahren. Ne?
Ja, Budget ist immer knapp, aber Budget ist nur eine Zahl, die sich irgendjemand ausgedacht hat.
Ja, stimmt auch wieder. Du hattest geschrieben, Thema Live-Marketing, weil ich hatte mal eben durchgeguckt, was du mir zugeschickt hast an Themen. Live-Marketing, sagtest du, wird immer wichtiger, auch für eine Love-Brand. Jetzt haben wir natürlich beim Thema Messen, Kongresse, Konferenzen schon mal das Thema angeschnitten. Was für diejenigen, die jetzt, abgesehen von dem, was wir jetzt schon mal genannt haben, sich nicht vorstellen können, was da alles drunter fällt, was für Maßnahmen würdest du noch unter das Thema Live-Marketing oder was zählt zum Thema Live-Marketing noch dazu?
Ich habe vorhin gesagt, dass im Video die Augen und die Ohren angeregt werden und in das Medium eintauchen. Und bei Live-Marketing sind es mitunter alle Sinne, die du hast. Und entsprechend kannst du da noch viel, viel mehr punkten. Und man muss das gar nicht so groß denken. Also ich möchte zuerst ein Beispiel nennen, wo es extrem groß ist und die das einfach durchgespielt haben bis zu Ende. Ich war dieses Jahr in einem Vergnügungspark und diejenigen, die jetzt die Kamera nehmen, haben die gesehen, das, was ich da mitgenommen habe, hat mit einer Maus zu tun. Die haben das zu Ende gespielt. Also du zahlst Eintritt in Disneyland, fährst, also bei uns sind es um die 1000 Kilometer oder reist 1000 Kilometer an, zahlst Nächtigung, zahlst dort eine Schweinekohle, nur dass du die Marke erlebst. Und im Wesentlichen ist es nicht, du wirst unterhalten, klar, aber du erlebst dort die Marke und das ist schon unfassbar stark. Und wie stark das funktioniert, habe ich gesehen, dass ich diese Handschuhe gekauft habe. Die meisten kaufen diese Uhren, die haben wir dann für meine Tochter noch gekauft. Und du trägst die nie im Alltag, die haben null Sinn, das sind nicht mal, also die Ohren halten dir nicht mal die Haare zurück, dass du sagen kannst, ja, es sind mit der Haarreifen, aber dort kaufst du sie und gibst viel Geld dafür aus, weil du von dieser Marke total eingenommen bist. Und ich finde, das ist so die, es ist mehr als die Champions League, das ist die,
das Endgame.
Das Endgame. Absolut Endgame. Also wirklich das Endgame, ja genau, richtig, die haben es durchgespielt. Level 9999. Und jetzt, was kann eine kleine Marke machen? Sich einfach überlegen, wie ich die Marke wahrnehmen kann. Und das sind schon Dinge, also wenn ich viel, nicht Laufkundschaft, sondern viel Kunden habe, die zu mir kommen, jetzt nicht Laufkundschaft im Sinne von täglich, wie bei einem Unternehmen, dass ich mir überlege, wie werden die empfangen? Wie ist der Empfangsbereich gestaltet, dass die dort schon die Marke wahrnehmen? Das ist ein Mini-Ding, aber wir haben das bei uns in der Agentur. Wenn du reinkommst, schaust du direkt auf einen Wandstreifen, der ist schwarz, da hängt ein Fernseher im Hochformat, wo unsere besten Videos laufen. Das heißt, wenn du in dem Moment, wo du da reinkommst, siehst du gleich mal, worum es geht. Es ist im Hochformat, was ungewöhnlich ist, dass im Fernseher so hängt, aber mittlerweile nicht mehr so ungewöhnlich, aber und du siehst dort die Videos und wenn du jetzt, auch wenn du nur ein paar Minuten warten musst auf jemand, bist du auf die Firma eingestellt und auf das, was bei uns ganz, ganz wichtig ist, eingestellt. Und allein diese Überlegung, ich zählt das zu Live-Marketing. Und ein anderes Beispiel, was wir vor kurzem für einen Kunden gemacht haben, wir haben in Linz gibt es ein Familienfestival, nenne ich es einfach, oder sehr familienfreundliches Festival, das ist am Hafen, ist wirklich ganz nett. Und ein kleiner Nachteil ist, du musst sehr weit gehen, also du hast irgendwie einen Eingang und dann gehst du ein paar hundert Meter, bis du zum ersten Stand kommst und so weiter. Und wir haben uns ein Tuk-Tuk besorgt und haben das Hopfentaxi für Zipfer gemacht. Und es gab dort einen Zipfer-Biergarten, also Zipfer ist eine Biermarke, eine österreichische. Und haben die Leute mit dem Tuk-Tuk am Eingang abgeholt und haben sie nur dorthin gebracht zu diesem Biergarten. Und das ist so unfassbar gut angekommen. Die Leute sind uns nachgelaufen, haben gesagt, dürfen wir auch mit dem Zipfer, also haben immer die Marke dazu gesagt. Die haben uns fotografiert. Ich weiß nicht auf wie vielen Stories. Und das war ein Mini-Ding. Das hat nicht viel gekostet, aber es hat ein Problem gelöst. Es hat es mit der Marke extrem gut verknüpft. Und es hat auch dieselbe Farbe. Also hat auch natürlich branding-technisch funktioniert, aber das alles hat sehr stark eingezahlt in die Marke und ich fand das ein extrem schönes und cooles Beispiel, wie du eine Marke oder dem Markenbewusstsein erlebbar machen kannst. Und das gibt's in alle möglichen Bereichen. Und das ist definitiv nichts, wo es eine 0815-Lösung gibt, wo ich sage, hey, ich stelle, keine Ahnung, eine Fotobox im Empfangsbereich auf und die kann ich 10.000 Mal verkaufen, sondern das ist jedes Mal wieder individuell mir was überlegt. Und das kann was Dauerhaftes sein, das kann sein, wo ich Sponsor bin. Unfassbar, wie viele Marken, und du hast vorhin gesagt, was man einfach so macht, wo man Geld rauswirft, wie viele Marken sponsern Events, sponsern Sportvereine, sponsern Veranstaltungen und machen nichts anderes, als ein Transparent dorthin zu bringen oder vielleicht ein Roll-up aufzustellen. Jede einzelne dieses Sponsoring kann ich für Live-Marketing nutzen. Und je besser ich das mache, umso mehr bleibe ich in Erinnerung. Und gerade wenn am Handy, also ich scroll durch TikTok. TikTok ist so eine Plattform, die ich sehr, sehr gerne mag, aber ich scroll da durch und ich achte natürlich drauf, wie sich Marken dort präsentieren. Aber dort bist du so erschlagen von Content und im Live-Marketing, wenn ich auf einem Event, auf einer Konferenz, auf einem Festival bin und ich sehe dort eine Marke, dann habe ich nur Augen, Ohren, Nase, Haut für diese eine Marke in dem Moment, wo ich sie wahrnehme. Und da entscheidet sich, ob ich mich daran erinnere. Das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig mächtig als Werkzeug und hochgradig unterschätzt.
Da muss ich gerade an die Dach und Holz denken. Eine große Messe für Holzhandwerk und Zimmerleute in Köln. Da war ich dieses Jahr im April, glaube ich, war die. Da waren von unserem Kunden EOT, die sind Schraubenhersteller, witzigerweise, war ich eingeladen worden. Und dann bin ich mit einem befreundeten Handwerker, mit dem wir zusammenarbeiten bei den Studios, mit Olaf, bin ich über die Messe gegangen. Und was uns schon aufgefallen ist, das wird manchen Leuten nicht so gefallen, das ist natürlich Handwerk, da gab es ab 11 Uhr Bier. Da gab es ab 11 Uhr Bier. So, kannst du dir natürlich vorstellen, also ich habe nirgends gesehen, dass irgendwo außer den offiziellen Ständen Bier was gekostet hat. Und Handwerker, die haben sich natürlich dann, ich habe keine Besoffenen gesehen, ich bin abends um 6 weg, das war alles zivil, aber es war schon ziemlich warm, es schien die Sonne. Du hast schon gemerkt, wo die großen Rudel standen, das war immer da, wo es halt kostenlos Bier gab. So, aber das Krasseste, was ich fand, war, dass einige Hersteller hatten riesige Standflächen, also die haben da komplette Dachstühle aufgebaut, in der Mitte und außen eine Riesenfläche, wo die im Prinzip große Restaurants hingebaut haben. Also eine Firma aus Bayern, die hat einen kompletten Biergarten da reingezimmert. Mit, sagen wir, einer Einlasskontrolle. Ich war jetzt nicht in, bin ja kein Handwerker, war nicht in Zunft gekleidet, aber da saßen nur ein Haufen Zimmerleute in Zunft. Die sind da halt rein, habe ich auch beobachtet, haben Platz zugewiesen bekommen, haben komplettes Mittagessen, haben Bierchen und alles drum und dran. So, das ist natürlich, sagen wir mal, ein bisschen perfide, weil die haben alle Hunger und wollen alle essen und was trinken, ne? Aber du hast auch gesehen, dass dann auch manchmal, das waren nicht immer nur Leute, die einen Termin hatten. Ich habe das beobachtet ein paar Mal. Da sind dann Verkäufer, zu denen haben die angequatscht. Und das fand ich ziemlich clever. Natürlich ist das teuer. Natürlich ist es aufwendig. Wobei ich glaube, in den Bereichen wird viel mehr Geld verdient, als die meisten sich vorstellen können. Ich habe seit anderthalb Jahren viel mit dem Handwerk zu tun, durch die HeroCon, so ein Event, was auch sehr spannend ist in dem Bereich. Da ist unheimlich viel los. Aber ich fand das sehr clever, weil, wie du schon gesagt hast, löst ein Problem. Eines der größten Probleme auf Messen ist, du willst dich mal setzen, du willst was trinken und was essen. Und in der Regel kostet das ein Schweinegeld und ist nicht besonders gut auf der Messe. Und das war keine Ausnahme. Das waren Unmengen an Ständen, die regelrechte Restaurants da hatten. Also große, bekannte Firmen natürlich. Und das fand ich extrem clever. Habe ich so noch nie auf einer Messe gesehen.
Ich auch nicht. Und ich fand das ganz wichtig, den Punkt, dass die Verkäufer das dann nutzen, weil das haben wir vorhin auch kurz angerissen. Was passiert dann weiter damit? Weil nur weil du eine gute Idee hast, keine Ahnung, ich mache jetzt da XY, mach den Hampelmann oder hab irgendeinen Star da und alle Leute laufen mir die Bude ein. Ja, aber was mache ich dann mit den Leuten, die mir die Bude einrennen? Und das muss schon auch mitbedacht werden. Und schaffe ich es, dass ich da wiederum meine Marke positionieren kann da? Weil wenn ich sage, okay, ich bin ganz eng mit Bayern verknüpft und Bayern Biergarten und vielleicht sogar eine Mass oder so und volkstümliche Musik und so weiter, wenn das alles in meine Marke einzahlt, super. Aber richtig bescheuert wäre es, wenn das eine Hamburger Firma machen würde. Oder eine, klar, keine Ahnung, eine Firma aus London. Einfach weil sie sagt, hey, lass uns mal Biergarten machen, weil Leute trinken gerne Bier und machen das. Also das muss schon harmonieren, finde ich.
Sehr schön. Du, wir sind jetzt schon über einer Stunde, habe ich gerade gesehen. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
Irre. Ich dachte, wir haben gerade begonnen, aber wir haben ja bei den ersten drei Fragen habe ich ja gleich mal eine Dreiviertelstunde oder so verbraten gefühlt.
Du, wir machen einfach demnächst nochmal eine zweite Session, gehen nochmal tiefer ins Thema rein, daran soll es nicht liegen. Aber zum Abschluss drei kurze Botschaften an meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Was würdest du ihnen empfehlen, um sich, egal wie groß das Unternehmen ist, auf den Weg zu machen, aus ihrer Marke eine Love Brand zu machen?
Das erste ist, wofür steht die Marke? Warum gibt es die? Also was ist die Kernessenz der Marke? Das zweite ist, was ist die Kernemotion? Und das dritte ist, mit welchen Geschichten kann ich diese Emotion erzählen? Allein der Prozess des Überlegens, des daran Arbeitens, bringt in meiner Erfahrung schon enorm, enorm viel, das Thema Love Brand in ein Unternehmen reinzubringen. Weil vor allem die drinnen sitzen, die merken natürlich den ganzen Prozess, aber die gehen ja dann nachher raus und sagen, dann werden sie gefragt, was habt ihr denn in einem Workshop gemacht oder warum seid ihr da zusammengesetzt? Hey, wir haben uns über die Marke Gedanken gemacht. Ah, okay, Marke. Und was ist, ja, hey, da gibt's so eine geile Geschichte, da ist XY passiert und der Vertriebler hat erzählt, dass dieses und jenes gewesen ist. Und dann hast du eine Geschichte und diese Geschichte wird weitererzählt. Und das ist so, das ist wichtig, das wird unterschätzt und sich hinsetzen, Zeit nehmen, genau das zu machen und nur an die Marke mal darüber nachzudenken. Und das muss kein teurer Workshop sein, kein Wochenseminar, kein Bootcamp. Das reicht einfach nur mal, wenn ich mir eine Stunde mal rausnehme von ein paar Leuten, die sich zusammensetzen. Mhm. Und das ist wichtig, eine heterogene Gruppe, nicht nur die Marketingleute oder nicht nur die Geschäftsführung, sondern da soll unbedingt jemand aus dem Vertrieb dabei sein, der mit dem Kunden redet und jemand aus dem Service dabei sein, der mitbekommt, was ist, wenn etwas schief läuft, wie verhalten wir uns da und was sind die Dinge, die schief laufen können. Das finde ich wichtig. Also das ist ein Tipp, der aus drei Teilen besteht.
Super, Paul. Ich danke dir vielmals für deinen Input. Und wie gesagt, da werden wir nochmal einen zweiten Teil angehen. An alle, die zugehört haben, schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen an Paul hast oder Interesse hast, mehr über seine Tätigkeit und sein Unternehmen zu erfahren, das steht alles in den Shownotes. Und ja, ich freue mich natürlich über Resonanzen, Feedbacks, gerne auch Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcast. Gerne 5 Sterne, lasst gerne ein Like da. Und dann bleibt mir noch zu sagen, ja, eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.